Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Die meisten hier von euch werden mich kennen. Elisabeth hatte schon einiges gesagt. Für die Glücklichen, die das noch nicht tun, stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Simon John. Mit meiner bezaubernden Ehefrau Sarah und unseren Kindern Levi, David und Magdalena besuchen wir so seit etwa 10 Jahren plus minus diese Gemeinde. Vor einiger Zeit fragte Marc mich dann, ob ich mir vorstellen könnte, hier vor euch zu predigen. Eigentlich nicht, dachte ich mir zumindest und sagte trotzdem ja. Denn ich nahm an, dass Gott irgendwie anderer Auffassung ist und andere Pläne hat. Denn es kommt vor, dass unsere Pläne leicht divergieren, muss ich gestehen. Auch diese Woche, meine Familie ist krank zu Hause und bis gestern hatte ich keine Stimme mehr. Also falls meine Stimme ausfällt, müsste jemand von euch übernehmen. Das würde dann im Losverfahren geregelt und nach meiner Erfahrung müsste jemand in den letzten Sitzreihen übernehmen. Naja, 3 Anläufe hat es gebraucht, bis ich hier stehen kann. 2-mal musste ich krankheitsbedingt schon schieben, aber ich bin sehr froh, dass es jetzt dazu gekommen ist. Das kann ich jetzt sagen, denn das Thema, über das ich heute rede, ist das Schönste, über das ich mir überhaupt vorstellen könnte, zu sprechen. Denn das Thema heißt Jesus. Wir haben hier auch einige Folien mitgebracht. Und wir beginnen mit einer neuen Themenreihe. Die Themenreihe heißt Näher zu Jesus. Auch das klingt gut. Ich habe auch eine Gliederung mitgebracht, aber wir wollen uns gleich zuerst der Bibel widmen und in die Bibel reinschauen. Auch das wird projiziert, nehme ich an. Und einen Vers lesen aus einem Paulusbrief, bevor wir uns diesem umfassenden Thema Jesus widmen. 1. Korinther 12, 13, Vers 12. Ich lese es euch vor. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Seht ihr, unser gesamtes Wissen über Jesus ist Stückwerk. Stellt euch das bitte als Puzzle vor. Jeder von uns hat eine gewisse Anzahl an Puzzleteilen. Einer hat vielleicht mehr, einer hat vielleicht weniger dieser Teile. Jedes Teil, was man zu diesem Puzzle erhält, von dem vollständigen Bild Jesu, ist immer geschenkt. Denn es liegt an Gottes Gnade, wem und wie er sich zu welcher Zeit offenbart. Gemein haben wir aber alle, dass keiner das gesamte Bild voll hat, sonst wäre es nämlich kein Stückwerk mehr. Deshalb sind wir sehr gut beraten, wenn wir bei diesem Thema jetzt demütig bleiben. Wie meine Jungs, Levi und David, sich freuen über neue Pokémon-Karten, insbesondere diese seltenen Glitzerkarten, freue ich mich über jedes Stück, was ich von diesem Bild Jesu erhalte. Warum das so ist, werdet ihr sicherlich im Laufe meiner Predigt erfahren. Und heute möchte ich gerne mit euch zusammen weitersammeln. Lasst uns doch unser Bild, was wir von Jesus haben, gemeinsam vervollständigen. Und dafür möchte ich doch jetzt ganz kurz in 3 Sätzen zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Du hast gerade gehört, wir wollen uns mit dir beschäftigen. Du wusstest auch das schon vorher. Und wir sind uns sicher, Herr, dass du dann deinen Segen schenkst, dass du das Beste gibst, was du hast, wenn wir uns mit dir befassen wollen. Und das bist du. Und so bitten wir dich, Herr, wir wollen unsere Türen offen machen. Wir wollen mehr von dir erfahren. Wir wollen in dein Wesen eintauchen. Bitte offenbare dich uns. Amen. Okay, 3 Punkte haben wir. Die Gliederung könnt ihr sehen. Wir haben die Person Jesu, über die wir zuerst sprechen. Dann haben wir das Ziel Jesu, wozu das alles? Dann haben wir den Charakter Jesu, man könnte auch sagen, das Wesen Jesu, auf das wir eingehen werden. Und wir fangen gleich an mit der Person Jesu. Jesus ist einzigartig. Das wird einem ganz bewusst im Blick auf die Theologie und die von ihm vertretene Ethik. Das, was Jesus an moralischen Dingen lehrte, ist bis heute an Wahrheit und Tiefe unübertroffen geblieben. So wird seine Ethik auch heute noch von den meisten Menschen, ob bewusst oder unbewusst, als gut und gerecht empfunden. Einige Beispiele habe ich euch mitgebracht. Jesus sagt zum Beispiel, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. In Klammern habe ich mir dazu geschrieben, wenn du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist das negativ formulierte, was wir unseren Kindern beibringen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das positiv formulierte, das Positivum, weit über das hinausgeht, was Jesus lehrte. Im Zusammenhang mit dem Üben guter Taten, sagt Jesus, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Und wenn du aber Almosen gibst, lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und wenn wir nachdenken, ist das doch gut. Die Gesellschaft sagt uns was anderes. Die sagt uns, ich habe es neulich erst gehört, tu Gutes und dann sprich so viel wie möglich davon. Ja, aber Jesus sagt was anderes. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, zumindest wenn ich das zu mir bin, sehe ich die Alternative von Jesus als viel besser an und viel ehrlicher. Dann sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Segnet, die euch verfluchen. Seht ihr, diese Aussagen sprechen von einer tiefen Weisheit in Bezug auf menschliche Beziehungen. Sie haben eine Ethik und Moral inne, die meines Erachtens ihresgleichen sucht. Jesus sagt weiter, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantwortet und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Ich habe 3 Jahre als Richter in Hannover gearbeitet und habe auch diverse Haftbefehle unterzeichnet. Ich kann euch sagen, die Aussagen sind klug, auch aus meiner Perspektive. Dann sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau, ich füge hinzu einen Mann, ansieht, sie oder ihn zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Seht ihr, auch das zeugt von Weisheit und Klugheit. Kein Mensch, wenn sich alle an das halten würden, müsste sich bis zur Unkenntlichkeit verhüllen, wenn alle auf ihr Herz achten würden. Reine Äußerlichkeiten, die das Herz des Menschen gar nicht gewillt ist mitzutragen, verachtet Jesus offenbar. Die Motivation einer Handlung, das wissen wir, liegt immer im Inneren des Menschen. Und auf diese inneren Beweggründe schaut Jesus. Ich könnte jetzt sehr, sehr lange weitere Beispiele aufführen. Als Ergebnis bleibt, dass Jesu Ethik von höchster Vollkommenheit ist. Und doch haben wir auf der anderen Seite Äußerungen, die sind absolut, die sind extrem hart und waren für mich, als ich begann, die Bibel zu lesen, sehr, sehr schwer zu ertragen. Auch die habe ich euch mitgebracht. Wir haben da Aussagen wie, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Oder ebenso Matthäus 10, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Kurze Zeit darauf, Johannes 10, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und noch eine steilere Aussage ein Kapitel später. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Er kann nicht mehr sterben. Liebe Freunde, was würdet ihr zu mir sagen, wenn ich sowas jetzt allen Ernstes in Bezug auf mich zu euch sagen würde? Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre die letzte Einladung zur Predigt hier in der Gemeinde von Mark. Und ihr würdet sagen, Simon, du bist verrückt geworden. Und das würdet ihr natürlich mit Recht sagen. Aber wir haben diese krassen Gegensätze. Auf der einen Seite die weisen, klugen, ethischen Aussagen und eine Moral, die ihresgleichen sucht. Und auf der anderen Seite und im krassen Widerspruch dazu diese Ansprüche, die, wenn wir ehrlich sind, nur ein Gott, nur der Schöpfer überhaupt anmelden dürfte. Und diese beiden Gegensätze kollidieren miteinander. Und dann haben wir denklogisch nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir erkennen seine Ansprüche an und damit aber auch seine Gottheit. Die andere ist, ihn als Verrückten zu titulieren, aber damit tun wir uns schwer. Denn ein Verrückter, wissen wir, würde nicht solche Weisen, solche klugen Aussagen treffen. Was uns bei allem nicht bleibt, aber was ich ziemlich oft höre, ist, Jesus als Morallehrer abzustempeln. Das ist die dritte Alternative. Und über die hat sich auch der brillante Professor aus Oxford, viele werden ihn kennen, Professor Lewis, C.S. Lewis, der auch nebenbei noch die Chroniken von Narnia schrieb, Gedanken gemacht. Eine Stelle aus seinem Buch möchte ich euch vorlesen, aus dem Buch Pardon, ich bin Christ. Doch, und das ist das Merkwürdige und Bedeutsame, selbst seine Feinde gewinnen, wenn sie die Evangelien lesen, meist nicht den Eindruck, er wäre dämlich und dünkelhaft gewesen. Bei unvoreingenommenen Lesern ist das noch weniger der Fall. Christus sagt, er sei sanftmütig und von Herzen demütig, und wir nehmen es ihm ab. Dabei merken wir gar nicht, dass Demut und Sanftmut, wäre er nur ein Mensch, wohl kaum zu den Merkmalen gehörten, die wir mancher seiner Äußerungen zuschreiben könnten. Ich versuche hier, jedermann vor dem groben Unfug zu bewahren, der oft über Jesus geäußert wird. Für mich ist Jesus zweifellos ein großer Morallehrer, aber sein Anspruch, Gott zu sein, kann ich nicht akzeptieren. Gerade das können wir nämlich nicht sagen. Ein Mensch, der bloß ein Mensch wäre und solche Dinge von sich gebe wie Jesus, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer auf derselben Ebene wie einer, der sich für ein pochiertes Ei hält, oder aber er wäre der Teufel in Person. Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann tatsächlich der Sohn Gottes, oder er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Sie können ihn ins Irrenhaus sperren, sie können ihn anspucken und totschlagen wie ein Dämon. Oder sie können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber sparen wir uns bitte diesen herablassenden Blödsinn. Er sei ein großer Lehrer der Menschheit gewesen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Das war auch nicht seine Absicht. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für sie? Die Entscheidung muss jeder letztlich für sich treffen. Ich habe das vor circa 12 Jahren getan. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Wir kommen zum zweiten Punkt der Predigt. Das Ziel Jesu. Wir Christen glauben nun also, dass sich Gott in der Person Jesu Christi uns Menschen geoffenbart hat. Aber wozu das alles? Wozu kam Gott in der Person Jesu auf die Erde? Wozu wurde er Mensch? Wozu lebte er 33 Jahre mit uns Menschen? Wozu die Berichterstattung über die letzten 3 dieser Jahre in etwa? Wozu eigentlich das Leid am Ende seines irdischen Lebens? Und wozu das mit der Auferstehung? Ja, wozu sind wir eigentlich geschaffen? Viele Fragen. Und zur Beantwortung dessen ist es wiederum sehr hilfreich, in die Bibel zu schauen. Da schauen wir jetzt nicht in die synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Synopse steht ja für Zusammenschau, sie sind sich inhaltlich sehr ähnlich, sondern in das des Johannes. Johannes war der Jünger, der Jesus am nächsten stand. Und wenn wir auf Beziehungsebene schauen, wenn wir auf Beziehungssachen schauen, schauen wir in sein Evangelium hinein. Und da in das Kapitel 17. Wir haben auch den Predigtext hier. Da könnt ihr ihn sehen. Aber kurz zur Ausgangssituation. Jesus steht jetzt kurz vor seiner Gefangennahme im Ölgarten. Den Bach Kidron hat er noch nicht überquert, den Garten hat er noch nicht erreicht. Vor dem letzten Schritt in das Leid hinein, was er durchleiden wird müssen, hält er noch einmal inne. Er hat in dieser Stunde nicht nur mit Menschen zu reden, sein letztes Wort gilt dem Vater. Wir hören jetzt den Sohn im letzten Gespräch, im letzten Gebet mit seinem Vater und tauchen da also in einen ganz intimen Moment hinein. Das Gebet teilt sich in 3 Abschnitte. Wir lesen nun den letzten, den dritten. Zunächst bittet Jesus kurz für sich. Dann wird Jesus ausführlicher und bittet für seine bisherigen Jünger. Und dann bittet er für alle, die künftig an ihn glauben werden, für alle seine künftigen Nachfolger. Und das lesen wir jetzt zusammen. Jesus spricht: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das, liebe Gemeinde, ist es. Nüchtern gesagt, der Sinn des gesamten Christentums. Der Sinn des Wirkens Jesu, ein Einssein, die Bildung einer Einheit zwischen Gott und Mensch, Schöpfer und Schöpfung. Aber wie ist das gemeint? Es ist jedenfalls nicht organisatorisch, also im Sinne einer Organisation gemeint. Es kann auch nicht mit Machtmitteln aufrechterhalten werden, dieses Einssein. Es ist aber auch nicht bloß eine Einheit in gleichen Gedanken oder Empfindungen. Nein, denn die Einheit, die hier gemeint ist, hat ihr Vorbild in der Einheit zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Wenn wir Jesus betrachten, haben wir diese Einheit immer vor Augen, wie er wandelt. Offensichtlich ist bei dieser Einheit eine sehr große Freiheit vorhanden, aber auch eine sehr, sehr große Bindung, eine Herzensbindung. Noch einmal möchte ich euch etwas aus dem Werk Pardon, ich bin Christ von Professor C.S. Lewis vorlesen. Ein etwas längerer Text, tut mir leid. Und das ist übrigens vielleicht der wichtigste Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen. Im Christentum ist Gott nicht etwas Statisches, nicht einmal eine Person, sondern eine dynamische, pulsierende Aktivität. Ein Leben, fast so etwas wie ein Drama. Beinahe, wenn Sie mich deshalb nicht für ehrfurchtslos halten, eine Art Tanz. Die Vereinigung zwischen dem Vater und dem Sohn ist etwas so Lebendiges, Konkretes, dass diese Vereinigung selbst wiederum auch eine Person ist. Diese dritte Person wird fachlich korrekt Heiliger Geist oder Geist Gottes genannt. Es sollte Sie nicht bekümmern oder überraschen, wenn er in Ihrer Vorstellung verschwommener oder schattenhafter erscheint als die beiden anderen. Und was für eine Rolle spielt das nun alles? Es ist bedeutsamer als alles andere auf der Welt. Der ganze Tanz, das Drama oder Muster dieses dreieinigen Lebens soll sich in jedem Einzelnen von uns entfalten oder umgekehrt. Jeder von uns muss sich in dieses Muster eingliedern und seinen Platz in diesem Tanz einnehmen. Einen anderen Weg zu der Seligkeit, für die wir geschaffen sind, gibt es nicht. Wissen Sie, das Gute wie das Böse übertragen sich wie durch eine Art Infektion. Wenn Sie warm werden wollen, müssen Sie sich ans Feuer stellen. Wenn Sie nass werden wollen, müssen Sie ins Wasser. Wenn Sie Freude, Kraft, Frieden, ewiges Leben haben wollen, dann müssen Sie nah heran oder gar mitten hinein in das, was diese Dinge enthält. Sie sind nicht so etwas wie Belohnungen, die Gott einfach jedem geben könnte, wenn er wollte. Sie sind eine gewaltige Quelle der Kraft und der Schönheit, die in der innersten Mitte der Wirklichkeit entspringt. Wenn sie ihr nah sind, wird ihre Gischt sie benetzen. Wenn nicht, werden sie trocken bleiben. Ist ein Mensch erst einmal mit Gott vereint, wie könnte er dann nicht ewig leben? Ist ein Mensch erst einmal von Gott getrennt, was bleibt ihm dann übrig, als dahin zu welken und zu sterben? Christus ist der Sohn Gottes. Wenn wir Anteil an diesem Leben bekommen, werden auch wir zu Söhnen und Töchtern Gottes. Wir werden den Vater lieben, wie er es tut. Und der Heilige Geist wird uns einziehen. Er kam in diese Welt und wurde Mensch, um das Leben, das in ihm ist, auf andere Menschen zu übertragen. Durch eine Infektion mit dem Guten, wie ich es nenne. Jeder Christ soll ein kleiner Christus werden. Das und nichts anderes ist der ganze Zweck des Christwerdens. Ihr Lieben, alles zielt darauf ab, dass der Mensch eins wird mit Jesus. Und damit ebenso mit dem Vater. Jesus sagte einmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Das Ziel des gesamten Wirkens Jesu ist eine innige Vereinigung zwischen Gott und Mensch, Schöpfer und Schöpfung. Nichts anderes ist im Übrigen auch das Symbol des Abendmahles, was wir ständig feiern, was allerdings oft vergessen wird. Es soll uns daran erinnern, dass wir nach Gott hungern und dass wir nach Gott dürsten, dass wir ein tiefes inneres Verlangen nach ihm empfinden und durch das Aufnehmen, dass wir ihn aufnehmen wollen und damit eins werden mit ihm. Und das, liebe Geschwister, diese Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer, ist für uns nichts weniger und nichts anderes als der Sinn des Lebens. Dazu sind wir geschaffen. Der dritte Punkt, der Charakter Jesu oder das Wesen Jesu. Das ist das Schönste, was ich euch heute zu sagen habe, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Im Kolosserbrief lesen wir über Jesus: In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare. Aber wisst ihr, was mich am meisten fasziniert? Am meisten fasziniert und berührt es mich, wie dieser König der Könige, der allmächtige Schöpfer in Gestalt Jesu, einzelnen Menschen begegnet. Beispielsweise ist da eine Frau am Brunnen, eine Samariterin, nicht sonderlich angesehen. Kein Jude hätte je mit ihr gesprochen, die Völker waren verfeindet miteinander, verachteten sich. Aber Jesus geht zu ihr, er spricht sie an, er erbittet etwas von ihr und er gibt ihr Wertschätzung vor ihrem ganzen Dorf. Da ist eine Witwe in Nain, kleine Stadt. Jesus begegnet ihr, als sie gerade ihren einzigen Sohn tot aus der Stadt heraustragen lässt. Dann steht da im Text, er wurde innerlich bewegt. Er sprach zu der Mutter, weine nicht, weckte den Jungen auf und gab ihn ihr. Oft, wie hier bei der Geschichte mit dem Jüngling von Nain, ist davon die Rede, dass Jesus innerlich tief bewegt wird, dass er tiefes Mitgefühl empfindet, dass er wie innerlich verletzt ist. Das ursprüngliche Wort im Altgriechischen dürfte dafür plagnizomai sein, was unserer Beschreibung es bricht mir das Herz am nächsten kommen dürfte. Das Wort wird als Verb auch nur in Bezug auf Jesus gebraucht. Als der blinde Bartimäus hört, dass Jesus die Straße entlang läuft, an welcher er um Almosen bittet, schreit er aus Leibeskraft nach ihm. Und die Leute herrschen ihn an. Sei still, du störst die ganze Versammlung hier. Stört auch den Meister nicht. Aber Jesus tickt anders. Jesus ruft Bartimäus zu sich, geht auf ihn ein, er spricht ihn an, er fragt ihn und er heilt auch ihn. Es ist schon sehr auffallend, was geschieht, wenn Jesus leidende Menschen begegnet. Irgendwie hat er immer Zeit, auch wenn er eigentlich keine Zeit hat. Und er lässt sie in ihrem Leid nie einfach so stehen. Und dann ist mir noch aufgefallen, wem Jesus in dieser tief barmherzigen Weise begegnet. Das sind Menschen, die schweres Leid erfahren haben und gekennzeichnet dadurch sind und es vielleicht auch noch immer erfahren. Aber dann sind es Leute, für die die Gemeinschaft, die Gesellschaft eigentlich keinen Platz mehr vorsieht. Es sind Sünder, es sind Außenseiter, es sind Versager und Ausgestoßene. Bei den Menschen ist kein Platz mehr für sie vorhanden, offensichtlich. Bei Gott aber schon. Da war ein Zöllner, tief verachtet vor seinem ganzen Volk. Er kollaborierte mit den Römern, indem er die Steuern für sie einnahm und galt damit auch als Feind für die Juden. Jesus ging auf ihn zu und sagte das, was niemand erwartet hätte. Komm, folge mir nach. Der tat das. Levi hieß er, Levi Matthäus. Er ist unser erster Evangelist. Ein brillantes Evangelium geschrieben. Da war eine Frau aus Magdala, auch kleine Stadt. Als Jesus vor ein paar Tagen gekreuzigt wurde, hatte sie alles verloren, was sie hatte. Die Jünger waren am Kreuz weggerannt, sie war geblieben. Wo hätte sie auch hingehen sollen? Alles, was sie hatte, jede Hoffnung, jeder Traum, hatte sich da am Holz für sie aufgelöst. Vor ein paar Jahren hatten böse Geister von ihr Besitz ergriffen gehabt, dann war sie Jesus begegnet. Irgendwie hatte er sie aus diesem Gefängnis befreit, sie war ihm gefolgt. Jetzt stand sie allein vor dem Grab und weinte bitterlich. Für Menschen wie Maria gab es keinen Platz in der Gesellschaft. Früh am Morgen ist es dann, als Maria Magdalena, ihr vollständiger Name, unter dem wir sie kennen, in das Grab hineinschaute. Es ist noch etwas diesig, noch etwas neblig. Wegen der Tränen in den Augen fällt es ihr schwer, die zwei Personen, die im Grab sitzen, richtig zu erkennen. Was weinst du? Fragen die beiden. Und sie schluchzt. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich glaube, in dem Moment gab es keinen so elenden, keinen so verzweifelten Menschen wie Maria. Aber dann wird sie angesprochen, sie wendet sich um und sie sieht den auferstandenen Jesus hinter sich. Maria war die Erste, der sich Jesus gezeigt hat nach der Auferstehung. Ich habe mir Gedanken gemacht, es gab viele Orte, an denen sich Jesus als Erstes hätte zeigen können. Es gab auch viele Personen, denen sich hätte Jesus direkt nach der Auferstehung zeigen können. Ich wäre vermutlich direkt im Palast des Pilatus oder des Herodes aufgetaucht und hätte denen eine schallende Ohrfeige gegeben. Ja. Vielleicht wäre ich auch im Auferstehungsleib, Jesus konnte das ja schon, im Haus des Hohepriesters kurz erschienen und durch eine Wand gehuscht. Das hätte sicherlich einige erschrocken. Vielleicht wäre ich auch meinem besten Freund Johannes erschienen, um mit ihm zu reden. Aber Jesus denkt glücklicherweise ganz anders als ich. Nach seinem Todeskampf, nach unfassbaren Qualen, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach dem größten Sieg der Geschichte der gesamten Menschheit, sagt sich Jesus, geht schnell zu Maria. Ich sehe sie, sie steht am Grab und weint. Als Maria dann den Jüngern von der Begegnung erzählt, achten sie es für Geschwätz, steht drin in der Bibel. Erkennt ihr den Unterschied in den Prioritätenlisten zwischen Gott und der der Menschen? Und das alles macht Jesus für mich so besonders. Ich möchte eine letzte Geschichte mit euch aus dem Wort teilen. Matthäus, über den haben wir ja schon gesprochen, Kapitel 8, Verse 1 bis 4. Ich lese es euch kurz vor. Es ist sehr, sehr kurz. Ich bevorzuge die Übersetzung von Dr. Fritz Rienecker. Der hat das aus dem Griechischen nochmal selber übersetzt. Brillanter evangelischer Theologe. Und siehe, ein Aussätziger kam herzu und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte seine Hand aus, umarmte ihn und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sofort wurde sein Aussatz gereinigt und Jesus spricht zu ihm, pass auf, sage es niemand, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe die Opfergabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Wer hat mitgezählt? Drei Sätze habe ich gerade vorgelesen. Der Inhalt ist von Matthäus, unserem Zöllner, nüchtern auf das Wesentliche beschränkt, was ich gern mag. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, dass ich vergesse, dass hinter diesen drei Sätzen ja ein echtes Menschenschicksal steht. Ein echter Mensch mit einem echten Schicksal. Jemand hat sich einmal die Mühe gemacht und hat diese Geschichte nochmal aus Sicht des Leprakranken abgefasst, wie sie vielleicht gewesen ist. Und das will ich euch auf keinen Fall vorenthalten, auch wenn sie etwas länger ist. Der leprakranke Mann erzählt die Geschichte aus seiner Perspektive. Oh, wie ich die Menschen verachte, die mich anstarren. 5 Jahre Lepra hatten meine Hände verstümmelt. Meine Fingerspitzen waren abgefault, auch Teile meiner Nase und Ohren. Wenn sie mich sahen, nahmen Väter ihre Kinder in die Hände. Mütter verhüllten ihre Gesichter und Kinder zeigten auf mich und glotzten mich an. Meine Kleiderfetzen konnten die Wunden nicht verdecken und mit dem Tuch konnte ich den Zorn in meinen Augen nicht verbergen. Ich versuchte es auch gar nicht. Wie viele Nächte habe ich meine verkrüppelte Faust gegen den stummen Himmel erhoben? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Es kam keine Antwort. Vor einigen Wochen wagte ich es, in die Nähe meines Dorfes zu gehen. Ich hatte nicht vor, hinzugehen. Der Himmel weiß, dass ich nur meine Felder anschauen wollte. Ich wollte nur meinen Hof betrachten. Und wer weiß, vielleicht würde ich das Gesicht meiner Frau sehen. Ich sah sie nicht. Aber ich sah einige Kinder auf der Wiese spielen. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah zu. Ich sah zu, wie sie spielten und rannten. Ihre Gesichter waren so voller Leben und ihr Lachen so ansteckend, dass ich einen Moment lang vergaß, dass ich ein Leprakranker war. Ich war ein Bauer, ein Vater, ein Mann. Und angesteckt von ihrem Glück trat ich hinter dem Baum hervor und richtete mich auf. Und dann sahen sie mich. Sie schrien und rannten davon. Ein Mädchen blieb jedoch zurück und schaute in meine Richtung. Ich weiß es nicht und ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, es war meine Tochter. Und ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, sie sucht ihren Vater. Dieser Blick veranlasste mich, einen mutigen Schritt zu wagen. Natürlich war es riskant, aber was hatte ich zu verlieren? Er nennt sich selbst der Sohn Gottes. Entweder hört er meine Anklage und tötet mich, oder er nimmt sie an und heilt mich. So habe ich gedacht. Ich ging zu ihm hin, nicht als Glaubender, sondern voller Zorn. Gott hat mir diese Krankheit auferlegt. Entweder er heilt mich oder er beendet das Ganze. Aber dann sah ich ihn an. Und als ich ihn sah, war alles ganz anders. Ich bin ein Bauer und kein Poet. Darum kann ich nicht beschreiben, was ich sah. Ein Sonnenaufgang über Judäa ist so frisch und wunderbar, dass man die Hitze des Tages vergisst. Als ich sein Gesicht sah, war es wie der Sonnenaufgang über Judäa. Bevor er ein Wort sagte, wusste ich, dass er betroffen war. Irgendwie wusste ich, dass er diese Krankheit mehr noch hasst als ich selbst. Mein Frust wandte sich in Vertrauen und mein Zorn in Hoffnung. Vor 5 Jahren ist meine Frau auf mich zugekommen. Sie war die Letzte gewesen, die so etwas tat. Nun tat er es. Ich bewegte mich nicht, ich sagte nur, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Hätte er mich mit einem Wort geheilt, ich wäre mehr als glücklich gewesen. Hätte er ein Gebet gesprochen und mich geheilt, ich hätte gejubelt. Aber er war nicht damit zufrieden, mit mir zu reden. Er kam zu mir, er berührte mich. Vor 5 Jahren hat meine Frau mich zum letzten Mal berührt, seitdem niemand mehr, bis heute. Ich will. Diese Worte waren so liebevoll wie seine Berührung. Sei geheilt. Dann strömte Energie durch meinen Körper wie Wasser auf trockenes Land. In einem Augenblick fühlte ich Wärme, wo zuvor alles taub war. Ich spürte Kraft, wo bislang alles tot war. Mein Rücken richtete sich auf, mein Kopf erhob sich. Zuvor war mein Kopf auf der Höhe seines Gürtels gewesen. Nun standen wir uns auf gleicher Höhe gegenüber. Sein Lächeln, sein barmherziger Ausdruck im Gesicht. Er zog mich so nahe zu sich und er sagte, erzähl niemanden davon. Aber geh zum Priester und bringe die Opfer, die Mose vorgeschrieben hat. Das wird den Menschen zeigen, was ich getan habe. Und dahin bin ich nun unterwegs. Ich werde mich dem Priester zeigen und ihn umarmen. Ich werde zu meiner Frau gehen und sie umarmen. Ich werde zu meiner Tochter finden und sie umarmen. Und ich werde nie vergessen, dass er es gewagt hat, mich zu berühren. Er hätte mich mit einem einzigen Wort heilen können, aber er wollte mehr als mich noch heilen. Er wollte mir Ehre und Wertschätzung geben. Unvorstellbar. Ich war es nicht wert, von Menschen berührt zu werden. Aber ich war es Gott wert. Und er hat mich berührt. Meine Krankheit wurde beseitigt durch ein Wort Jesu. Meine Einsamkeit wurde beseitigt durch eine Berührung von Jesus. Ein Leprakranker, also ein Aussätziger, war in dreierlei Hinsicht verflucht. Auf physischer Ebene faulte er Stück für Stück unter entsetzlichen Schmerzen ab. In sozialer Hinsicht musste ein Leprakranker weit fernab der Zivilisation leben, in kleinen Kolonien. Wenn ein Gesunder kam, musste er unrein, unrein schreien und auf sein Leid selber aufmerksam machen. Das Schlimmste war aber die religiöse Ebene. Denn er galt für ewig, nicht nur für die Erde hier, für ewig als von Gott verdammt und verflucht. Aber dann kommt Jesus und bei Jesus ist immer alles ganz anders, als wir es erwarten. Als Jesus beschloss, auf ihn zuzugehen, ihn erstmal zu umarmen, entgegen jeder Gesetze, ihn zu berühren, ihn zu heilen und zum Priester zu senden, heilte er ihn in Bezug auf jede dieser drei Ebenen. Jesus wusste genau, was er tat. Und es war Jesus unendlich wichtig, dass er es auch genau so tat. Seht ihr, wie großartig er in seinem Wirken ist? Der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski, brillanter Autor, sagte einmal, das gebe ich in meinen Worten wieder, ich glaube daran, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Aber falls er doch nicht die Wahrheit sein sollte, würde ich es doch lieber mit Jesus als mit der Wahrheit halten. Ich sehe das ein wenig anders. Aber ich weiß, was er meint. Dieser Autor war ergriffen von der Schönheit der Person Jesu. Das bin ich auch. Ich halte nicht viel von Religion, aber Jesus hat mit Religion auch gar nichts zu tun. Er ist eine herrliche, vor Schönheit strahlende Person. Je näher man ihm kommt, desto mehr raubt es einem den Atem. Alles verblasst in seiner Nähe. Je mehr man von ihm sieht, desto faszinierter wird man von seinem Wesen, von seinem Charakter. Es wird ein wunderbarer Moment sein, wenn wir Jesus so sehen, wie er wirklich ist. Erinnert ihr euch an den Vers vom Anfang der Predigt? Jetzt erkenne ich stückweise. Dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Jetzt das Stückwerk. Und doch haben wir jetzt schon genug, um über das barmherzige Wesen Jesu zu staunen. Eine letzte Sache möchte ich zu dem Stückwerk noch sagen, dann sind wir auch am Ende. Zu den Puzzleteilen. Man kann beliebig viele Teile dieses Puzzles sammeln. Man kann außerordentlich viel Wissen und Erkenntnis zusammenraffen. Aber das nützt nichts, wenn man keine Beziehung hat. Wenn dieses Wissen nicht aktiv im Rahmen einer Beziehung gebraucht wird. Ich möchte es euch mal mit einem Gleichnis, was nicht in der Bibel steht, verdeutlichen. Mein Vater, mein leiblicher Vater heißt Frank. Nehmen wir an, Frank wäre eine sehr, sehr berühmte Person. Der würde jetzt demonstrieren, er guckt wahrscheinlich auch gerade zu, aber ich meine eher berühmt im Sinne des amerikanischen Präsidenten oder eines Hollywood-Schauspielers. Diverse Biografien wären über ihn schon geschrieben worden und ganz viele Fachartikel würden in der Presse täglich über ihn erscheinen. Dann würde es notgedrungen dazu kommen, dass es Wähler oder Fans geben würde, die mehr Wissen über meinen Vater ansammeln würden, als ich selber hätte. Sie wüssten beispielsweise den Namen der Grundschule, die er besucht hat. Oder die Marke seines ersten PKWs. Das ist mir gänzlich unbekannt. Aber was sie nicht könnten, trotz dieses ganzen Wissens, wäre, ihn anzurufen und fragen, ich habe eine Frage. Lass uns mal einen Kaffee trinken. Oder mir reicht's, ich habe die Nase voll, jetzt nimm mal deine Enkel. Das ist ihnen nicht möglich, weil es keine Beziehung gibt. Es scheint so zu sein, dass die Beziehung der Erkenntnis, dem ganzen Wissen, erst Leben einhaucht. Jesus hat gesagt, dass wenn man die Tür seines Herzens öffnet, er hineintritt und man mit ihm Gemeinschaft hat. Das ist das größte Geheimnis, was wir haben. Christus in uns, das größte Geheimnis des Christentums. Aber es ist auch das größte Vorrecht, was wir haben. Es ist ein Vorrecht, mit unserem Schöpfer in eine innige Beziehung treten zu dürfen. Und noch dazu mit dem edelsten, mit dem schönsten Wesen, was diese Erde jemals betreten hat. Wir wollen uns jetzt einen Moment besinnen. Ihr habt gesehen, das Lobpreisteam ist schon hergekommen. Wir wollen zu Gott kommen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade bist, ob du Jesus schon viele Jahre kennst, momentan kennenlernst, das sicherlich jeder, oder ob du ihn noch gar nicht kennst. Vielleicht ist es der Zeitpunkt, eine Tür zu öffnen. Jesus hat gesagt, er klopft an. Es liegt an uns, die Tür zu öffnen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber egal, wie lange du Jesus kennst, ich hoffe, die Predigt hat dir gezeigt, dass es immer das Richtige ist, einen Schritt auf ihn zuzugehen, eine Tür mehr zu öffnen, hineinzutauchen in seine Schönheit, in sein Wesen. Lass uns das tun jetzt, in einem Moment der Stille. Herr Jesus, wir wollen vor dich kommen. Und wir wollen Anteil an dir haben, Herr. Wir wollen in dein Wesen hineintauchen. Wir wollen mehr von dir haben. Wir wollen mehr von dir erfahren. Wir sind der Überzeugung, dass du lebst, Herr, und dass du hier mitten unter uns bist. Und ich bitte dich, dass du Menschenherzen anrührst. Dass du dich auch zeigst, wie du hier mitten unter uns bist. In deiner barmherzigen Weise, deiner wunderbaren Weise, Herr. Alles verblasst, Herr, wenn du zu uns kommst. Herr, gib uns den Mut, neu auf dich zuzukommen. Egal, wo wir uns gerade befinden, Herr. Wir können 1000 Schritte von dir entfernt sein. Und letztlich ist es doch ein Schritt zu dir zurück. Du hast dich nie aufgedrängt. Und das wirst du jetzt nicht tun, Herr. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bist, wie du bist. Wir danken dir, Herr, dass du getan hast, was du getan hast. Bitte forme uns, Herr, und führe uns auf den rechten Weg zu dir, Herr, und an dein Herz, nahe zu dir, nahe an dein Herz. Wir wollen in dir sein, Herr. Wir wollen dieses Geheimnis ergreifen, dieses unbegreifliche Geheimnis. Wir wollen von diesem Vorrecht in Anspruch nehmen, Herr. Und wir wollen es genießen, dass wir in dir sein dürfen, Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Bitte gib deinen Segen dazu, Herr. Und komm nah zu uns. Amen.